Rethink Agriculture – Von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden.
Hört ihr alles einmal grundsätzlich?
Ja, ich höre mich sehr gut.
Ja,
ein bisschen zuber noch, oder?
Ja, ja, tendenziell ist je näher, desto besser, glaube
ich. Okay. Ah, ja.
Also, hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast. Dieses Mal senden wir nehmen wir auf an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur in Thun. Und ich bedanke mich an dieser Stelle gleich einmal für Josh Zauner dafür, dass du das in die Wege geleitet hast. Ich freue mich sehr, dass ich als dritten Gast quasi den Gernot Bodner bei uns habe und habe schon sehr viele gespannte Fragen an dich. Und wie gesagt, danke vielmals, dass du die Zeit nimmst. Der Gernot Bodner ist Wissenschaftler, Bodenkundler, ebenfalls eben auf der BOKU, auf der Universität für Bodenkultur in Wien, beziehungsweise Dulen, und beschäftigt sich ganz intensiv mit vielen Themen rund um Bodenfruchtbarkeit und alles, was moderne Ackerbauern beschäftigt oder vieles davon uns beschäftigt. Und der Josh hat eben die Möglichkeit gemacht, dass wir uns da zusammensetzen und sprechen, und auch einen Anlass dazu haben wir genommen, nämlich, dass dieses Jahr im Sommer, im Juni, wenn ich richtig liege, die Soil Evolution wieder stattfindet, und beide, die bei mir sitzen, der Gernot Bodner und der Josh Zauner, sind ja Gründungsmitglieder und Vorstände vom Verein Bodenleben, und der wiederum veranstaltet Soil Evolution dieses Jahr in der Schweiz. Und Josh, erklär mal ganz kurz, was die Soil Evolution ist für die, die das nicht wissen. Mhm.
Ja, danke mal für die Einladung, Christoph. Die Soil Evolution ist ein Feldtagsfestival oder ein mehrtägiger Feldtag, den wir jetzt mittlerweile vor 6 Jahren, glaube ich schon, ja, 2020, haben wir die Idee geboren und haben mit der ersten Planung angefangen, haben dann 2021 wegen Corona das nicht durchführen können und 2022 die erste Ausgabe in Deutschland durchgeführt, 2024 dann bei mir im Betrieb in Niederösterreich. Und heuer findet es erstmals in der Schweiz statt, weil das Festival eben eine Veranstaltung von 3 Organisationen ist, also von 3 Conservation Agriculture Vereinen, also von der Swiss No-Till aus der Schweiz, von der GKB, von der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung aus Deutschland und vom Verein Bodenleben aus Österreich. Und wir haben versucht, eben ursprünglich als Abklatsch des Groundswell Festivals in England eine deutschsprachige Version davon zu machen und haben das ein bisschen eben mit eigenen Ideen gefüttert, und mittlerweile ist halt dieses Ding entstanden aus, es ist immer mehrtägig, also heuer sogar 4-tägig in der Schweiz, besteht aus einem Part, das nur Vorträge umfasst, also das sind dann auch mittlerweile 12 Vorträge pro Tag, und das heuer 2-tägig, normalerweise 3-tägig. Dann haben wir einen Part mit Workshops, das jedes Mal mehr wird. Also ursprünglich hatten wir 2 Workshops, mittlerweile sind wir bei 8. Und dann noch zusätzliche Programmpunkte wie eben Vorführungen, heuer das erste Mal Exkursionen, aber auch ein Messegelände oder halt ein Ausstellergelände gehört da auch dazu, damit man einfach das ganze Paket schnüren kann, wenn es da eben um Themen wie Technik oder Saatgut oder Dünger geht, dass dann eben auch die entsprechenden Player gleich vor Ort sind, um da auch für die Besucher ein zusätzliches Angebot zu schaffen und auch natürlich, um uns das Veranstalten leichter zu machen, wenn wir da eben eine Einkommensquelle über die Ausstellerfläche auch haben.
Okay, das heißt, großes Thema von der Soil Evolution ist, wie der Name schon sagt, der Boden und kann man sagen, Conservation Agriculture ist großer Begriff, regenerative Landwirtschaft, alles, was da reinpasst.
Genau, also es heißt ja auch das Festival für den Boden, und es hat ja auch ein bisschen einen Festivalcharakter. Heuer in der Schweiz ist es nicht so ganz möglich, weil wir auf einem Gelände sind, wo Camping nicht erlaubt ist. Jetzt haben wir in der Nähe einen Campingplatz, wo man quasi übernachten kann, aber normalerweise ist das Camping auch, wie es halt bei einem Festival ist, vor Ort auch möglich. Und vorrangig geht es uns da ja auch um die Vernetzung. Also die Veranstaltung wurde ja auch ins Leben gerufen, nicht um irgendwie da Gewinn zu generieren oder um da möglichst gut abzucashen, sondern wir wollten eigentlich einfach einen Vernetzungspunkt schaffen für Landwirte im deutschsprachigen Bereich. Mittlerweile sind wir ja auch französischsprachig, weil wir mit der Schweiz eben heuer auch erstmals zweisprachig sind. Wo einfach Praktiker zusammenkommen, sich neu vernetzen können, Referenten dabei sind, die möglichen Inputs liefern oder das Wissen, das noch fehlt oder gewünscht ist. Und das gepaart eben mit Technik und Ausstellerfläche ist das irgendwie so ein Sammelsurium, wo wirklich auch mittlerweile eine ziemliche Fanbase entstanden ist. Also wir haben das in Österreich schon gemerkt, da sind ein Grundkontingent von den üblichen Gesichtern ist immer da, die das einfach so wirklich sich richtig schon drauf freuen, wenn es in 2 Jahren wieder das nächste Mal stattfindet.
Ja, cool. Wir werden dann im Laufe des Gesprächs selber noch mal ein bisschen eingehen, wenn es passt. Gernot, zu dir, du bist ja eben sozusagen gewissermaßen Mitveranstalter, wenn man so will, weil als Vorstand im Verein Bodenleben. Und das Besondere an dir ist ja, du bist ein Wissenschaftler, der extrem nah an der Praxis ist und extrem viele Landwirte kennt und mit den Landwirten mit Video und Joschaft du bist und einfach weißt, was passiert. Jetzt aber Einstiegsfrage an dich, was beschäftigt dich bodenkundlich momentan am meisten in deiner täglichen Arbeit an der Universität?
Ja, von meiner Seite mal hallo. Freut mich, dass ich auch dabei sein kann. Ja, genau. Also es ist eher ein uraltes Thema, diese Bodenfruchtbarkeitsfragen. Und also ich muss sagen, ich glaube, es ist ein ziemlich altvaterisches Thema, weil Landwirtschaft ohne Bodenfruchtbarkeit, das war ein Klassiker, glaube ich, über tausende Jahre der Landwirtschaft, dass irgendwie der fruchtbare Boden den Ertrag treibt. Das nehme ich mal an, dass das im 20. Jahrhundert, wo man halt einfach die Landwirtschaft sich stark modernisiert hat, bessere Betriebsmittel, bessere Technik, hat man sich halt ein bisschen von diesen ganzen Natureinschränkungen befreien können. Und dann ist halt wieder ganz stark mit diesem Klimathema aufgepoppt. Das war irgendwie der Hype, der halt auch in der Wissenschaft mehr oder weniger das Bodenthema stark befeuert hat. Das muss man sehr klar sagen, das ist ganz groß in die Aufmerksamkeit der Wissenschaft zurückgekommen mit dem Green Deal und der Erwartung, dass Boden- und Humusaufbau zum Klimaschutz beitragen. Das war quasi das Einstiegstor, dass dieses Bodenthema wieder groß geworden ist. Und ja, man muss ich ehrlich sagen, das war bei mir auch am Anfang des wo ich halt verstärkt wieder halt dieses Bodenthema bearbeitet habe, aber halt zunehmend kritisch, muss ich sagen. Und das, was mich halt eigentlich derzeit stark beschäftigt, ist irgendwie wieder so einen breiteren Blick auf Bodenfruchtbarkeit, eigentlich vielleicht dieser altvaterische Blick. Ne? Also für mich ist dadurch, dass man halt auf landwirtschaftlichen Böden arbeitet, ist schon die Erwartung, einen fruchtbaren Boden herzustellen, der irgendwie dem Ertrag nutzt. Das ist halt ein bisschen die Erwartungshaltung, ein besserer, gesünderer Boden, der gesündere, ertragreiche und resilientere Pflanzen bringt. Das ist ein bisschen die Hoffnung. Und eben, wenn man sich ziemlich viel damit befasst, kommt man halt auch auf ja, Grenzen, die das Ganze hat. Und das glaube ich, ist halt für mich interessant. Ich will die Natur verstehen, aber halt jetzt nicht mit einem zu ideologischen Blick. Also ich bin schon ein bisschen ein Bodenideologe, weil ich das halt irgendwie interessant finde und schon an das glaube, dass man den Boden besser machen kann. Aber ich glaube, das gehört halt auch zur Wissenschaft dazu, dass man das nicht überideologisiert. Und das ist unvermeidbar, dass halt, wenn in der Gesellschaft so große Stimmungen sind wie Klimaschutz und Biodiversität, das sind halt große Themen, dass man halt viele Dinge auch überfrachtet. Und das beobachtet man halt, wenn man, sagen wir, sehr eng mit der praktischen Landwirtschaft auch arbeitet, dass zum Teil Dinge überfrachtet werden, die, glaube ich, wissenschaftlich, ökologisch dann auch nicht haltbar sind. Und das ist halt für mich ein bisschen die Ambition. Ich will mich halt mit landwirtschaftlichen Böden beschäftigen, wo die landwirtschaftlichen Funktionen im Mittelpunkt stehen und wo ich halt versuche, ein bisschen zu begreifen, was sind Möglichkeiten und Grenzen, wie weit kann man kommen und was sind so die Stellschrauben. Und das ist vielleicht ein bisschen was ein Vorteil ist, dass man halt viel da mit Bodenleben und mit praktischen Betrieben arbeitet. Und das ist für mich eigentlich die Voraussetzung, ich will Natur verstehen und die Natur, die ich halt verstehen will, ist ein landwirtschaftlicher Acker und den muss ich sägen und beobachten. Und da gehört halt die Beobachtung von den Betrieben, ist da der Ausgangspunkt, weil als Wissenschaftler wie alle, weil viele hucken, also man huckt halt viel im Büro, ne? Und die Leute, die halt das System beobachten, wenn du diese Beobachtung nicht ein bisschen in dein Hirn reinbringst, dann kannst du es nie verstehen und da lernt man schon viel und da probiert man halt irgendwie, wie man das wieder zurückbringt. Mhm. So.
Jetzt gibt es ja diesen Ansatz, man sagt, okay, man möchte Ackerbau so betreiben, dass man so nahe wie möglich wie die Natur macht. Also quasi die Pflanzen in einer Umgebung gibt, die dem am ehesten ähnelt und natürlich am Ende wirtschaftlich ist oder halt einen Ertrag bringt. Ist der Ansatz aus deiner Sicht realistisch oder ist das auch nur ein sozusagen Ideologie unter Anführungszeichen? oder kann man mit dem, an dem arbeiten, wenn man sagt, okay, man möchte quasi die Natur ein bisschen nachbauen, bestmöglich?
Ja, wie alles und gut Österreich, ja, ein bisschen. Aber das ist sozusagen, genau, das ist das Große, also das ist, weiß nicht, wann das kommt, es gibt immer so Schlagworte, diese Nature-Based Solutions, dass man halt Natur nachbaut und sagen wir, aus dieser regenerativen Idee, das ist eigentlich auch schon im Wort drinnen, man versucht, was zu regenerieren, das heißt, man versucht, sich wieder an die Natur unter Anführungszeichen anzunähern. Und das ist, zumindest als Gedanken finde ich es nicht uninteressant. Und das hat mir sehr viel geholfen, mich wieder mit so alter ökologischer Literatur zu beschäftigen. Da hat es in die 60er hat es einen amerikanischen Ökologen gegeben, also der mich sehr inspiriert hat, also die Bücher, der lebt nicht mehr. Der Eugen Odum hat der geheißen. Und der hat sich viel, und die haben wir damals quasi im Naturschutz diskutiert, wie man das hinkriegt. Und da war doch noch sehr stark, eigentlich, was immer noch im Naturschutz gibt, die Frage, ob man quer drüber über alle Nutzungsformen quasi Nachhaltigkeit legt, also dass man überall Intensität rausholt und alles nachhaltig macht, oder ob man Funktionsräume auf der Welt schafft, also intensive Produktion und Naturschutzräume und das kombiniert. Also es war im Naturschutz immer diese Debatte, wie es das angeht, ob du sagst, du hast jetzt intensive Produktionsgebiete, wo halt intensiver Ackerbau betrieben wird und du hast Regenerationsflächen. Und mir kommt vor, wir sind halt jetzt schon stark und das finde ich auch okay. Jetzt diskutiert man halt, wie weit kann ich Ackerflächen, die das Ziel der Produktion haben, wie weit kann ich die naturnahe gestalten? Das heißt eigentlich ein Extensivierungsgedanken. Und wie weit kann ich da quasi von Naturprozessen lernen, dass das hinhaut und man nicht die Ertragsfunktion zusammenhaut. Und das ist eine Herausforderung, sonst hätte man es eh schon im Griff. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist, dass die Ackerkulturen, die halt unseren Ertrag liefern, das sind Pflanzen, die eigentlich von Störung profitieren. Also sogenannte Ruderalpflanzen, wie es Unkreid da auch sind. Also wenn du die ganze Konkurrenz wegradierst und den Boden intensiv störst, kommen viele Nährstoffe und von dem profitieren die halt. Und das hat natürlich Nachteile, nämlich dass du tendenziell Nährstoffe verlierst und mit diesen ganzen intensiven Niederschlägen und so schwimmt da der Boden davon. Also diese Störung hat klare Nachteile, aber wenn man sagen wir auf die Ertragsfunktion schaust, ist es ein Challenge, dass du quasi ohne Störung das auch hinkriegst. Und das ist halt das, was regenerative und konservierende Landwirtschaft ausprobieren. Wie weit kannst du hinkommen, weil du halt klar die Vorteile hast, dass du Nährstoffkreisläufe schließt, bessere Wasserkreisläufe hinkriegst und tendenziell der Biodiversität nutzt. Und das sind zum Teil halt gesellschaftliche Anforderungen, aber geschlossene Nährstoffkreisläufe, wenn Wasser besser nutzen, ist halt auch was mit Ertrag zu tun hat. Und da muss man jetzt schauen, was kann man halt aus der Natur kopieren. Und da ist das Erste und, glaube ich, Wichtigste, was man unter diesem Stichwort Immergrün fassen kann. Also alles, was den lebendigen Boden ausmacht, hängt stark vom Pflanzenfutter, ob Pflanzenfutter heißt, nur grüne Pflanzen können Photosynthese machen und alles, was im Boden kreucht und fleucht, braucht irgendwie Futter, nämlich Kohlenhydratfutter. Und das kann nur im Wesentlichen autotrophe Organismen und das auch nicht Pflanzen machen. Das heißt, wenn du den Acker lange brach hast, dann kommt nichts. Das heißt, dann schläft das Ganze oder stirbt. Und das gibt es halt in der Natur nicht. In der Natur, sobald Wachstumsfaktoren da sind, wächst irgendwas. Und das belebt den Boden und weckt den auf. Und das war halt ganz klassische Fruchtfolgen, wenn die schlecht sind, hast du halt irrsinnig lang Brache und da passiert nichts. Und dann schläft der Boden und das ist sicher nicht gut. Und darum sind halt, glaube ich, die ersten Überlegungen immer in diese Naturnähe, wie kann ich Immergrünsysteme ermöglichen. Aber du bist natürlich gleich im Konkurrenzmanagement drin. Also wie kann ich das in Acker-Settings einbringen.
Und Immergrün hast aber natürlich auch, eben wie du gesagt hast, wenig Bodenstörung, sprich wenig Bodenbearbeitung. Und wenn man jetzt da, und das ist das ganz, ganz klassische Thema, das da immer kommt, ist natürlich, wenn man jetzt da, um das zu bewerten, muss ich das vergleichen mit irgendwas. Ja? Und dann kommt halt immer die Frage, aber man kann das ja nicht in einem Jahr vergleichen, sondern es sind ja eben diese Systeme. Ja? Wie funktioniert das jetzt da in der Forschung, wo man so extrem komplexe Systeme miteinander vergleichen muss? Sprich, um es einfach zu sagen, einmal direkt Saat Immergrün und einmal ganz, ganz traditionelle, konventionelle Landwirtschaft. Wie gibt es da Wege, wie kriegt man das hin, dass man das irgendwie vergleichen kann? Und im besten Fall über mehrere Jahre, weil es bringt ja nichts, wenn ich das im Gewächshaus irgendwie fingiere, oder?
Also ich denke über sowas viel nach, weil sozusagen der Ansatz, was wir jetzt haben, auch mit Bodenleben und mit sozusagen dieser praxisnahe Ansatz, das ist tatsächlich sowas. Wir gehen auf völlig unbekannte Systeme und machen so Ackerflächenvergleiche. Das heißt, du hast halt Ackerflächen, die auf dem gleichen Grundbodentyp stehen. Das heißt, die vergleichbar sind von den Mineralbodeneigenschaften, aber halt unterschiedlich bewirtschaftet werden über mehrere Jahre. Aber die Herausforderung da ist, dass unterschiedlich bewirtschaftet halt sehr viel hast. Ne? Das heißt, dass du sagst, kausal, weil der eine macht halt eine Bodenbearbeitung, die intensiv ist und der andere macht keine, das ist der Grund. Das ist in einem Systemvergleich natürlich nicht möglich, weil der macht eine andere Fruchtfolge, der macht unterschiedliche Begrünungen, der macht irrsinnig viel, der macht wahrscheinlich sein Düngemanagement angepasst. Das heißt, das macht es natürlich komplizierter. Aber das ist eigentlich natürlich das Zielsystem. Letztendlich wollen wir ja quasi in einem praktischen Setting, wo jetzt nicht wie in einem klassischen Versuch eins verändert wird und alles andere bleibt gleich, das wollen wir ja verstehen. Sozusagen. Wir wollen ja das ganz Systemmäßige verstehen. Und ich meine, ich glaube schon, dass wir ein bisschen das schaffen über diese Bodenpioniere, wo wir halt diese Ackerflächenvergleiche machen. Das heißt, das sind halt einfach Flächen, die seit vielen Jahren, sprich zumindest 5 Jahre, aber meistens waren sie 10, 15 Jahre, sind die unterschiedlich bewirtschaftet, in vielen Stellschrauben, eben Fruchtfolge, Begrünung, Bodenbearbeitung, Düngeregime. Und da vergleichen wir halt, was hat sich verändert in dem Boden. Und ich will aber jetzt auch nicht die klassischen wissenschaftlichen Versuche entwerten. Die sind halt leichter zu interpretieren und ich denke mir, das muss irgendwie zusammengehen. Nämlich du holst dir offene Fragen aus dem wirklich praktischen Systemsetting und probierst die dann aufzudröseln. Weiß ich nicht, dann schaust du halt 10 Begrünungsmischungen wirklich in einen Versuch an, wo nur die Begrünung variiert wird und alles andere bleibt gleich. Dann kannst du sicher ein bisschen leichter interpretieren. Dann siehst du, dass die eine Begrünung halt im Wurzelraum irgendwelche Viecherlaufe reguliert. Na, dann schaust du das vielleicht im Labor an. Also das war natürlich das Optimum, dass sozusagen quasi Fragen aus der Praxis so weit zerlegt werden, dass wir es dann am Schluss besser verstehen und wieder zurückgehen. Ich meine, da sind wir ein bisschen klar, dass wir alles abdecken, aber ein bisschen probiert man es halt. Ne? Aber ich glaube, es ist ein bisschen vergessen worden, diesen Systemansatz. Also ich glaube, die Wissenschaft hat das viel zerlegt und ins Labor gebracht und hat viele Prozesse besser verstanden. Aber letztendlich möchte ich ja die Natur, das Ökosystem verstehen. Und das ist komplex, da kann ich auch nichts machen. Ne? Und trotzdem heißt das aber, das ist die Herausforderung, weil dann kommt die Wissenschaft, kommt da in die Praxis und sagt, es ist alles sehr komplex. Das heißt, eigentlich kann er da eh nichts Sinnvolles sagen. Aber das ist natürlich unbefriedigend, ne? Weil ein Praktiker, der will natürlich wissen, die klassische Frage ist, ist das gut oder schlecht und was soll ich jetzt machen? Und dann sagt der Wissenschaftler, das ist alles sehr komplex, eigentlich weiß ich es nicht. Und das ist völlig unbefriedigend. Und ich meine, ich kann das jetzt auch nicht überall lösen, aber das ist trotzdem das Ziel. Also wir dürfen nicht vergessen, dass das Ziel ist, in einem realen System in der Natur aus einem Verständnis des Systems sagen zu können, ja, ich glaube, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn es die Maßnahme setzt, dann wird das und das besser.
Ich glaube, das, was das dann nur mal schwieriger macht zu bewerten, ist zu sagen, okay, dieses System ist resilienter. Ne? Das kann Stresssituationen besser abfedern, weil das ist ja nur schwieriger, das zu messen irgendwie oder Stresssituationen, glaube ich halt, Stresssituationen künstlich herzustellen, damit du quasi dann versuchst und sagst, das ist jetzt die Stresssituation und jetzt sagen wir da, dass die Bewirtschaftungsart besser funktioniert als die.
Ich meine, ich bin nicht ganz pessimistisch dank der Satelliten. Also das ist der Ansatz, wie wir das in den Bodenpionieren probieren, weil da ist die Schwierigkeit, wir haben zwei benachbarte Ackerflächen, die haben halt auch unterschiedliche Fruchtfolge. Das heißt, in einem gewissen Jahr, das halt, weiß ich nicht, jetzt heiß oder trocken ist, können wir quasi, weiß ich nicht, den Weizen nicht jetzt mit der Nachbarfläche unbedingt vergleichen, weil die hat eine andere Fruchtfolge, da steht nicht notwendigerweise ein Weizen. Aber durch die Satelliten kannst du halt aussuchen und durch die Bodenkarten, okay, in einem Radius, sage ich mal, von 500 Meter suche ich mir jetzt Weizenfelder außer, die auf dem gleichen Bodentyp stehen, das weiß ich ja aus der Bodenkarten und dann kann ich über Satellitenbilder mal zumindest ein paar Sachen anschauen, ob jetzt, weiß ich nicht, wenn eine Stressphase ist, dass der eine Bestand halt schneller braun wird oder solche Sachen. Also wir sind noch nicht ganz so weit, das haben wir erst angefangen, aber ich glaube, dass das ein bisschen weiterhelfen kann, diese Resilienzfrage zu beantworten. Für viele Leute im Trockengebiet ist das die Haupterwartung. Die wollen einen besseren Boden, weil sie sagen, ja, der kann besser Wasser speichern und dann sind meine Bestände widerstandsfähiger gegen Stress. Und das war eigentlich eins der großen Ziele. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob quasi die Beobachtungen, dass du halt von den Betrieben herrscht, ne, dass es im schlechten Jahr ein bisschen besser ausschaut als beim Nachbarn. Ja, das musst du halt ein bisschen auf größere Datensätze überprüfen, aber das kann ich mir vorstellen, dass man da mit so Satellitendaten ein bisschen weiterkommt und wenn du das dann auf Maßnahmen bündel zurückführen kannst, da glaube ich, waren wir echt weiter. Mhm. Also das probieren wir, das ist jetzt noch nicht fertig, aber ich bin da eigentlich eher optimistisch, okay, dass sowas schon hinhauen kann.
Das ist eh gut zu hören. Und aber wenn du jetzt das Thema Wasser ansprichst, gerade viel von den Praktikern, eh, wie der Josch sind und viele Vorstände oder der Franz und so weiter vom Verein und auch viele andere, die sehen ja und spüren ja, dass da ganz andere Dinge auch noch die Pflanze gesünder macht. Ja? Also nicht nur, dass es nicht nur eben dieses Thema Wasser ist, sondern dass da ganz viel, dass die Pflanzen einfach gesünder sind oder weniger krank werden, das Nährstoff irgendwie besser nutzen können. Kann man das greifbar, messbar machen? Oder wird daran gearbeitet?
Also es gibt schon Parameter, wo man sagen kann, die Pflanze ist widerstandsfähiger. Das sind, da bin ich jetzt auch nicht ganz so im Thema, aber das sind oft so, man sagt Sekundärmetaboliten, das sind nicht irgendwelche Sekundärstoffe, die zum Beispiel Schädlinge nicht gut vertragen oder nicht wollen, weil es, weiß ich nicht, bitter oder irgend sowas sind. Und manchmal findet man, also wenn du eine Pflanze nicht, weiß ich nicht, verhätschelst und kuschelst die ganze Zeit, dann halt die, weil das ist immer so, wenn du eine Pflanze kuschelst und der gibst alles, na, dann wird die nicht Kohlenhydrate investieren in irgendwelche Verteidigungssysteme, weil das kostet auch Kohlenhydrate, ne? Also nichts gibt es gratis. Und diese Sekundärmetaboliten, die halt auch Pflanzen widerstandsfähiger machen, das kostet auch ein bisschen Energie. Und das investiert eine Pflanze natürlich, irgendwie hat es das gelernt, das investiert es nur, wenn es braucht und nicht im vollen Kuschelsystem sitzt. Und aus dem heraus gibt es schon, glaube ich, ist das jetzt nicht nur erfunden, dass Pflanzen, die halt in Systemen sind, die halt jetzt nicht, ich sage einmal, klassisch stickstoffüberversorgt sind, die investieren ein bisschen mehr in auch unter Bedingungen, die da ein bisschen härter sind, widerstandsfähig zu sein. Und damit sind sie natürlich resilienter, wenn irgendeine Attacke oder irgendwas kommt. Also das ist interessant, da gibt es sogar was, das nennt sich Stress-Priming. Das ist wie eine Impfung, dass dann, wenn der Stress kommt, hast du eigentlich schon deine Widerstandskräfte. Und das sind halt auch Stoffe in der Pflanze. Das ist wie ein Gedächtnis. Die merkt sie dann, okay, wenn jetzt eine Hitzeperiode kommt oder irgendein Schädling, dann habe ich schon ein bisschen eine Vorbereitung. Das ist eben wie bei einer Schutzimpfung. Du hast das schon drin und dann wirst du widerstandsfähiger. Aber das, was oft ein bisschen die Herausforderung ist, ist das zu steuern. Also man weiß quasi wissenschaftlich, dass es das gibt, aber das mit ausreichender Sicherheit zu steuern, dass du sagst, ja, jetzt brauche ich keinen Pflanzenschutz und das nehmen wir, das ist zart. Also das würde ich mir nicht trauen. Das ist ein bisschen das, was man sich aus diesem Biostimulantienbereich ein bisschen erwartet, weil da ist sowas halt dokumentiert unter kontrollierten Bedingungen. Aber das dann gleich ins Freiland zu übertragen und zu sagen, ja, jetzt haben wir eh den Mechanismus gefunden, jetzt brauchen wir auch den ganzen Pflanzenschutz nicht, das ist ein bisschen weit. Also sozusagen, das ist schon interessant, aber das ist noch, da spielen halt in der echten Natur so viele andere Faktoren ein, dass die Sicherheit jetzt für einen Betrieb oft ein bisschen zu gering ist, auf das zu setzen.
Ja. Ich meine, das sagt ja, glaube ich, auch die Praxis der Anwendung in Biostimulantien, dass das halt einfach extrem ein schwieriges Thema ist und das ja nicht wissen, warum geht es jetzt und warum geht es nachher nicht mehr oder so. Aber wenn man jetzt dann den Boden unter der Erde betrachtet und da dieses Riesenbiom, das habe ich gefühlsmäßig, ich meine, ich bin jetzt da echt, habe das nicht studiert oder sowas, aber gefühlsmäßig ist sie mit diesem Thema ja erst in den letzten 20 Jahren intensiver auseinandergesetzt worden. Korrigiere mich ja bitte, aber wenn es nicht stimmt, aber kann man da irgendwie, also ist das vielleicht, ist das, wenn man das fördert, sozusagen ein diverses Biom fördert, und das lest man immer wieder, das lest man auch über das menschliche Biom in der Verdauung und so weiter, wenn man da diese Diversität fördert, fördert man da auch den pflanzlichen, also sozusagen diese pflanzlichen Abwehrkräfte oder die Gesundheit der Pflanze?
Ja, also das Mikrobiom, das ist ein totales, zum Glück, ein Hype-Thema. Ne? Das hängt ja damit zusammen, dass man das halt, das kannst erst, ich weiß nicht, die können ja auch nicht, aber das geht noch nicht so lang, dass man das effizient messen kann. Also da braucht es halt so Methoden, die halt ein bisschen die Gene von den Mikroorganismen messen, also so DNA-Methoden. Und die gibt es für höheren Durchsatz, dass du halt viel messen kannst, noch nicht so lang. Und die sind auch immer billiger geworden. Also das ist jetzt mittlerweile gut messbar, so wie ein Mikrobiom zusammengesetzt ist im Boden. Das ist der Grund, warum das halt eigentlich erst relativ eine neue Forschung ist. Genau, und dann ist halt da immer die Frage, okay, jetzt wissen wir es. Und da sind halt immer die zwei Fragen, okay, wie weit verändert sich das? Weil das das Mikrobiom im Wald anders ausschaut und im Grünland und im Acker, nein, nicht. Und jetzt ist die Frage, okay, wie weit sind unterschiedliche Bewirtschaftungssysteme, die da eine Rolle spielen? Nämlich für eine Rolle spielen für Pflanzengesundheit, für Nährstoffversorgung und ich würde sagen Bodenstruktur. Das sind für mich die drei Hauptdinge, die beeinflussen. Wie wir eine bessere Struktur wegen Luft-Wasser-Hause, die wir einen besseren Nährstoffkreislauf, dann, ja, wer will nicht Nährstoffe gut im System halten und eben dieser Pflanzengesundheitsaspekt. Und das, was ich schon auf jeden Fall glaube, und das ist der Vorteil von diesen Mikrobiom-Sachen, ist, das ist, also das, was du steuerst, ist die Mikrobiologie. Das ist genau das, was. Du kannst ja nicht deinen Mineralboden, der macht vielleicht jetzt 60, 70, 80% von deinem Ertrag aus, aber das kann ich nicht ändern. Das heißt, alles, was ich ändern kann durch ein ackerbauliches System, ist ja die Biologie. Und da ist die Mikrobiologie halt für diese ganzen Stoffkreisläufe und das, was den Ertrag ausmacht und was ich steuern kann, das ist extrem wichtig. Die Frage, die, glaube ich, noch ein bisschen offen ist, zumindest für mich, ist Diversität versus Aktivität. Heißt, die Natur ist, ja, also wenn sozusagen diese ganze Vielfalt, die wir nur zum Teil kennen, da muss man immer aufpassen, Vorsorgeprinzip, in Wirklichkeit kennen wir vielleicht 10-15% von den Viechern und 85% oder 90% noch nicht. Ja, da einmal wild reinzuschießen und sagen, ist eh wurscht, ist ein bisschen riskant. Aber auf der anderen Seite ist es sicher auch so, dass die Natur gut gepuffert ist, sonst gab es es nicht. Ne? Das heißt, das hat man in der Ökologie, haben sie immer gesagt, das heißt funktionelle Redundanz. Das heißt, du hast für die wichtigsten Funktionen hast du tausende verschiedene, die das kennen, sprich Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf. Aber das ist mit aller Vorsicht, muss man das sagen und nicht gleich, ja, schießen wir die Halberten weg, da haben wir eh noch die andere Hälfte. Aber ein bisschen gibt es das schon, dass die Natur gepuffert ist. Und ich frage mich halt jetzt immer quasi, Vielfalt oder Aktivität. Und ich glaube, dass das, was wir vor allem steuern, das zeigen auch ein bisschen die Ergebnisse, die wir bis jetzt haben. Also wir haben auf diesen Betrieben auch überall Mikrobiom gemessen. Die Daten haben wir aber jetzt gerade erst gekriegt, also ich kann da noch nicht viel dazu sagen. Aber so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Literatur aus, kommt mir vor, das Wichtigste ist, dass die Viecher aktiv sind. Das heißt, du musst die füttern und gut behandeln, weil sonst schlafen die alle. Also das sieht man ganz klar an Daten, 90% vom Bodenmikrobiom schlaft immer. Weil wenn die nichts zum Fressen haben und es ist, weiß ich nicht, zu heiß oder zu kalt oder sie haben keine Luft, dann legen sie sich schlafen oder sterben. Und das Wichtigste des aktiven Bodens ist, dass die ein gutes Milieu haben vom Sauerstoff und Wasser und Kohlenstofffutter. Dann wachen sie auf. Also du kannst die gezielt aufwecken und damit triggerst Aktivität. Und ich glaube fast, dass das Zentrale ist für den gesunden Boden, dass die aktiv sind und eben die Kreisläufe treiben. Und ob die Diversität ist sicher auch wichtig, aber die Ertragsrelevanz kommt mir eher vor, dass das aus der Aktivität herauskommt. Und das kann man eigentlich leichter messen. Also wir messen zum Beispiel sehr viel so Enzyme. Das ist wie der Mensch. Ne? Wenn du irgendwas verwertest, dann machst du Enzyme und dann hast du halt Kreisläufe. Und das ist beim Stickstoff auch so. Ne? Wenn halt Mikroorganismen aktiv sind, machen sie Enzyme, die tun Stickstoffkreislauf treiben und das ist für die Pflanzen halt wichtig. Und das kannst du gut messen und das wird hochreguliert, wenn das Mikrobiom aktiv ist. Aber das kennen halt urviel. Das heißt, mir kommt vor, quasi die immergrünen Systeme, die Naturensysteme, die tun vor allem eine möglichst lange Aktivität erhalten und der ganz starke Blick auf die Diversität. Also ich, mit aller Vorsicht, mir kommt vor, es ist ein bisschen gehypt. Weil sozusagen, ich bin ein totaler Anhänger der Biodiversität und weiß, dass das extrem wichtig ist. Aber man darf dann nicht vergessen, dass sozusagen die Menge und die aktive Menge, das macht schon viel aus. Und das sind oft sehr ähnliche Organismengruppen, die halt echt diese Kernkreisläufe, die dann im Ertrag kommen. Ja. Aber wie gesagt, bei aller Vorsicht.
Naja, ich finde, wo man sozusagen den Wert einer Diversität sieht, ist, wenn man in eine also wenn man einfach mit den Spaten in eine grabt, dann sieht man mit freiem Auge, finde ich halt extrem, dass wenn du jetzt da irgendwie bei einem Mais oder bei einem Getreidebestand versus irgendeiner diversen Grünlandfläche oder Zwischenfrucht, ist ja egal, dann hast du da immer. Also dann spürst richtig, dass da einfach viel, viel mehr passiert, dass das einfach besser ausschaut, gesünder und geschmackiger ausschaut. Ne? Und das ist irgendwie das, was ich immer denke, okay, das macht irgendwie Sinn, ja, dass das auch irgendwie für das Biom was bringt.
Ja, das glaube ich auch. Also sozusagen, wo man ja stark und wo ich auch voll dabei bin, auf Vielfalt schaut, ist jetzt bei den Begrünungen, ne? und bei den Untersaaten. Weil sozusagen im Ackerbau, sicher wird viel über Mischkulturen diskutiert, aber ich glaube, im Wesentlichen haben wir halt Reinkulturen. Und die versuchen wir zu diversifizieren. Und da ist natürlich die Begrünung war das super Mittel, wo man Diversität in den Acker reinkriegt. Und da bin ich voll dabei. Also diese Diversität hat vielfältigen Sinn, weil du hast verschiedene Wurzelräume. Da sind halt manche, die gehen runter und holen das Nitrat wieder zurück auf. Andere sind eher oben und machen Bodenstruktur. Du hast durch die Diversität eben diese Absicherung. Das wird gleich wie beim Mikrobiom sein. Ne? Wenn's die einen halten es halt besser aus, die anderen schlechter, aber irgendwie hält es immer aus. Und bei den Begrünungen, das beobachtet man immer. Ne? Das sozusagen jedes Jahr ist anders, wenn du eine vielfältige Mischung hast. Dann pufferst du diese in der Natur natürlichen Variabilitäten besser ab. Ne? Einmal hast du dann Nitratschub, dann holt sich der Kreuzblütler das. Einmal hast du halt weniger Nitrat, dann gehen die Leguminosen besser in der Mischung. Also dieses Abpuffern, da bin ich voll dabei. Also für das brauchst du Diversität, weil du die Unsicherheiten kriegst nie aus der Natur. Und Diversität kann besser mit Unsicherheiten umgehen. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall.
Und es ist ja so, dass viele dieser Mikroben ja pflanzenabhängig sind, oder? Also wenn die richtige Pflanze nicht dort wächst, machen sie auch nichts. Das heißt, genau. Das ist auch ein bisschen ein Thema. Wenn ich, sobald wenn ich jetzt da mal das schaffe, dass ich die Begrünung habe und dann kommt der Mais rein und dann können aber die Mikroben, die vorher mit in der Begrünung gearbeitet haben, gar nicht für den Mais arbeiten. Das heißt, die müssen sozusagen in der Zeit, wo sie da sind, das leisten, was sie leisten können und nachher muss der Mais mit seinem Ding das machen.
Ja, also es ist sicher so, es gibt ein bisschen was, wie gesagt, da gibt es sicher bessere Experten als mich zum Mikrobiom. Es gibt sicher ein bisschen ein spezifisches Mikrobiom und es gibt dann das Allgemeine ist. Also das, was halt im Wurzelraum, da gibt es auch, wie vorher bei diesen Sekundärmetaboliten, da gibt es große Stoffe, die daherkommen. Das ist in erster Linie Zucker, organische Säuren und Aminosäuren in diesen Wurzelausscheidungen. Und das ist mehr oder weniger, bei allen Pflanzen sind das die Hauptstoffe, die da irgendwie hinausfließen. Und dann hast du halt irgendwie so kleine Signalstoffe auch noch dabei. Zum Beispiel bei den Leguminosen hast du so Flavonoide, die rufen mehr oder weniger halt diese Knöllchenbakterien daher. Und da gibt es natürlich viele so kleine Signalstoffe, die dann halt ein spezifisches Mikrobiom auch mitprägen. Aber sozusagen die großen Hämmer, die müssen kommen oder nicht kommen. Und die großen Hämmer kommen, solange eine grüne Pflanze dort ist, kommen die einmal. Also das regelt die Pflanzen schon auch ein bisschen. Zum Beispiel, wenn sie wenig Stickstoff hat, scheidet sie natürlich weniger stickstoffreiches Material aus und da reagiert ein anderes Mikrobiom. Nämlich das eine, das halt Stickstoff mehr braucht, schlaft dann und das halt Kohlenstoff mehr braucht, das wacht auf. Aber da ist auch, glaube ich, wieder das Zentrale sozusagen, die grüne Brücke zu erhalten. Durch den vielfältigen Wurzelraum hast halt viel Nischen, wo irgendwer gut leben kann. Und die grüne Brücke, die schickt es dann weiter an das nächste Mikrobiom. Aber im Wurzelraum, ja, ist die Diversität eigentlich fast geringer als außerhalb vom Wurzelraum, weil da sind die Zuckerfresser halt ziemlich gut beieinander und die besetzen da sehr viel. Oft hast du so Diversität da in Bereichen im Boden, wo welche sind, die halt Stress besser aushalten, welche sind, die unter besseren Bedingungen. Also die Vielfalt kommt einfach von vielfältigen Lebensräumen und zum Glück ist im Wurzelraum, ja, die Pflanzen puffert das halt und da geht's, das ist halt wie am Kirtag, ne? Da gibt's viel Zucker und Bier und Schnitzel und das finden halt viele super und sind schwer aktiv und die das nicht super finden, die sind nicht so viele, die sind halt irgendwo anders, das sind halt vielfältigere Charaktere dann, so ungefähr lese ich das.
Wenn du sagst, die grüne Brücke, dann ist das ja oft ein bisschen ein Alarmwort für Landwirte, was das Thema Pathogene jetzt betrifft. Ne? Jetzt haben wir Diversität und sagen, machen wir das und schauen, dass wir eine grüne Brücke haben, aber also auch eine grüne Brücke für Pathogene und das ist in manchen Bereichen berechtigt ein Problem, ne? wie kriege ich den Drahtwurm in den Griff und so weiter. Jetzt, nicht, dass die Zwischenfrucht einen fördert, aber grundsätzlich. In anderen Bereichen habe ich das Gefühl, dass du auch Pathogene ein bisschen puffern kannst mit artenreichen Beständen oder
definitiv. Biomen. Ja. Finde ich schon.
Also das glaube ich, das ist, also selbst sozusagen von der ökologischen Logik macht es Sinn, die wiederum nicht sagt, es braucht keinen Pflanzenschutz, weil man braucht ja irgendwie auch Sicherheit. Aber jedenfalls, wenn du mehr Ernterückstände und totes organisches Material, sprich humusreichere Böden hast, dann hast du viel mehr Organismen, die von totem organischem Material leben und die anderen verdrängen. Und die Schädlinge, die fallen ja immer über lebendige, Parasiten fallen immer über die lebendigen Pflanzen her. Und klassisch ist in einer Ökosystementwicklung, hast du am Anfang, wo noch wenig Humus da ist, hast du am meisten Parasiten, weil das Einzige, was du zum Fressen hast, sind lebendige Pflanzen, wenn du Kohlenstoff willst. Das heißt, du fällst die an und frisst die auf. Und das ist natürlich jetzt in der Landwirtschaft eine Herausforderung, weil wenn es nicht viel Zeug zum Fressen gibt, sprich eher wenig Humus, ne, dann suchen sie halt die irgendwo anders an Kohlenstoff und das sind lebendige Pflanzen. Und wenn du halt quasi einen gesünderen Boden unter Anführungszeichen aus, der humusreicher ist, dann förderst du einfach die quasi von dem toten Material leben und das verwertet und die anderen ein bisschen verdrängen und damit macht es absolut quasi von dem ökologischen Sicht Sinn, dass quasi humusreichere Böden gesünder sind, weil sie auch Pathogene vertreiben. Aber wie gesagt, man ist immer noch in dem Setting der einjährigen Kulturpflanzen. Das heißt, du musst natürlich auf den Pflanzenschutz schauen, weil du bist halt nicht in der ganz normalen Natur, unter Anführungszeichen. Also das ist wieder die Sicherheit, die Landwirtschaft braucht. Die kannst nicht immer durch diese ökologischen Gesetzmäßigkeiten ausreichend herstellen. Das ist eine Tendenz, das System wird gesünder, aber das heißt nicht, jedes Jahr und bei jeder Kultur haut es ganz von sich selbst hin. Das wird vielleicht besser, aber du musst natürlich genau hinschauen und brauchst natürlich ein Backup, dass du dann schon auch eingreifst. Ne?
Ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Art der Bewirtschaftung zu tun, weil meine Auffassung oder so Erfahrung bisher ist, die Probleme sind umso höher, umso steriler oder umso engmaschiger das System oder der Ackerbau gefahren wird, weil halt dann einfach auch wenig Platz gelassen wird für mehr Diversität oder mehr Sachen, wo der Boden einmal Ruhe hat. Und das ist halt dann, wenn das schon so, das sind ja dann oft auch, vielleicht mir kommt es vor, kommen dann genau fast E-Betriebe dann auch die Sachen, nein, ich baue keine Begrünung mehr an, weil danach habe ich nur mehr Drahtwurm gehabt. Das ist ja dann, glaube ich, wenn du in so einen Feuerkessel dann einmal so ein Glas Wasser reingierst, damit du das besser machst, das dauert ein Randl, glaube ich.
Ja, ja.
Und bei der Diversität bin ich genauso bei dir. Meine Erfahrung am Betrieb und auch mit den Betrieben, die ich zu tun habe, ist die, dass ich umso diverser oder wenn du einfach Diversität einmal etabliert hast in der Begrünung, in der Fruchtfolge, in vielleicht auch Diversität hinsichtlich Anpassung der Bodenbearbeitung, dass man so viel wie nötig und so wenig wie möglich macht oder gar nicht, dass du dir dann selber dieses Puffersystem noch verbesserst. Bestes Beispiel bei mir im Betrieb haben wir gehabt, Planting Green Weizen und dort, wo im Sommer die Zwischenfrucht nichts geworden ist, weil, weiß nicht, Herpinning oder was, und da waren so Flecken, wo keine Zwischenfrucht gestanden ist, darunter war die Bodenstruktur komplett, die hast du vergessen können, es waren quasi ein Gatsch, also da war keine Struktur da, der war nur aufgewackt, weil es auch in dem Sommer recht viel geregnet hat und kaum bist du dorthin gekommen, wo die Zwischenfrucht schön gestanden ist, war das der schönste, seefähigste Boden drunter. Und das sind dann eben genau die Sachen, die mir einfach Produktionssicherheit einfach ein bisschen besser garantieren.
Ja, voll. Jetzt hast du zuerst gesagt, Humus, ja. Jetzt ist das auch ein Parameter, den ein Landwirt kennt oder misst. Wie viel sagt der aus? Was kann jetzt der Landwirt, der seine bei einer Bodenprobe macht und dann ein Humusgehalt sieht, kann er da Aussage danach treffen, über das, was er macht oder was er falsch oder richtig macht oder anders machen kann?
Also ganz schlecht ist er nicht das Parameter, weil er einigermaßen leicht zu messen ist und man kann ein bisschen was damit anfangen. Aber er hat zwei Nachteile, nämlich der eine Nachteil ist, es ändert sich, also der Humus ist nicht sehr reaktiv. Also dass du auch wirklich eine Veränderung im Humusgehalt siehst, das dauert mehrere Jahre und es kann durchaus auch sein, dass du keine Änderung siehst und der Boden wird trotzdem besser, weil das Wichtige für den lebendigen Boden ist eigentlich, dass der Humus umgesetzt und im Kreislauf bleibt. Also von der Klimaseite ist das natürlich jetzt vielleicht nicht das Ziel, weil da soll der Humus ja ewig lange stabil im Boden bleiben. Aber von der Bodenfruchtbarkeitsseite sind eigentlich die Kohlenstoffkreisläufe das Wichtigste. Und das siehst du an der Humusmessung nicht. Also auch wenn du quasi die gleichen Humusgehalte hast und du machst da bodenaufbauende Bewirtschaftung, dann kann der Kreislauf einfach besser und schneller werden. Und der Boden wird gesünder, aber du siehst es an den Humusgehalten nicht. Also das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber natürlich ist der Humus sozusagen ein Gesamtparameter, wie viel Brot hast du. Ne? Das ist das Kohlenhydrat, was halt irgendwie gefressen wird. Was aber eben das Wichtigere ist, ist das gut fressbare und verwertbare Kohlenhydrat. Also wir messen halt relativ oft so labile Humusfraktionen und ja, noch besser wäre es, die mikrobielle Biomasse zu messen. Das ist auch jetzt nicht so schwierig und das ist eigentlich das, was quasi die Übersetzung vom Humus in ertragsfördernde Bodenparameter ist, sprich Bodenstruktur ist gleich Luft-Wasser-Haushalt. Stickstoffkreisläufe ist gleich gute Pflanzenernährung aus dem natürlichen Potenzial heraus. Und da ist halt, da ist der Humus ein Teil davon, aber du brauchst diese Brücke über die Mikrobiologie, dass das aufgebaut wird. Also du brauchst diesen aktiven Teil im Boden und der Humus zeigt da eher halt den passiven Teil in dieser Einzelbetrachtung. Aber es ist schon mal ein bisschen ein Hinweis, aber ja, die Einwertung ist ja da nicht so schwer, ne? Weil du hast natürlich einen totalen Einfluss von deinen Mineralbodeneigenschaften. Du hast ja da einen schwerer Boden, der halt irgendwie in einer kühlen Sutten oder was ist, oder dann natürlicherweise einen höheren Humusgehalt als irgendein leichterer oben am Hang, wo du mehr Sauerstoff hast. Also es hat auch in der Interpretationsmöglichkeit seine Grenzen ein bisschen.
Das heißt, der absolute Humusgehalt jetzt, sagen wir, den man kriegt, der ist einmal per se, muss das vergleichen mit irgendwas Vergleichbaren, an einem vergleichbaren Boden oder sowas. Ne? Das macht es ja bei den Bodenpioniere, glaube ich, mit den.
Genau. Also wir vergleichen es immer sozusagen mit Unterschied, zwischen unterschiedlich bewirtschafteten Flächen und den Ackerrand, der ist auch immer interessant. Eigentlich, wenn es den Humusgehalt in die Bodengesundheitsrichtung interpretieren willst, ist es am gescheitesten, man macht Spatenproben dazu. Weil ich denke mir, also ich glaube, die Spatenprobe hat schon einen Vorteil. Man muss immer aufpassen, dass man nicht Kaffeesudel lesen tut, weil du brauchst halt relativ viel Erfahrung. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich habe die viele Erfahrung, aber du musst es auf deinen Acker öfter machen. Weil die Bodenstruktur ändert sich halt im Frühling, im Sommer, übers Jahr. Das heißt, um das zu beurteilen, musst du deine Spatenprobe halt, weiß ich nicht, 4-5 Mal im Jahr machen und da irgendwie auch merken, wie hat sich das entwickelt. Und ich glaube, das ist interessant im Zusammenhang mit Humusaufbau in der Bewirtschaftung, dass du da über die Spatenprobe ein bisschen anschaust, eben wie der Josch gesagt hat, ne? Schaut das von der Struktur besser, stabiler aus, faltet das nicht so oft zusammen, weil das ist dann quasi ein Zielmerkmal, was du beobachten kannst und was du sagst, ja, meine humussteigernde Maßnahme wirkt sich auf was im Boden aus, was mir eigentlich was bringt, von der Befahrbarkeit, von der ganzen Wüchsigkeit, dass das halt der Regen schneller reingeht, dass das im Frühjahr vielleicht schneller antrocknet oder so. Also das, glaube ich, ist eine ganz eine gute Kombination. Humus mit Spatenprobe für die Struktur, denke ich mal.
Und wenn man nur auf dieses Thema mikrobielle Biomasse eingeht und sagt, okay, das ist ein Parameter für Bodenfruchtbarkeit, erstens einmal, ist das ein absoluter Parameter? Kann ich den quasi unabhängig vom Boden, vom Bodentyp oder vom Grundboden vergleichen? Und zweitens, ist das nicht extrem abhängig vom Moment der Bodenprobe?
Ja, also das ist eigentlich eines der Probleme auch vieler mikrobiologischer Messungen, dass du das unter Standardbedingungen machst. Das heißt, bei vielen mikrobiologischen Messungen misst du das unter 25 Grad bei gleicher Feuchte und du hast völlig recht, ne? Sozusagen, was wir vorher ein bisschen geredet haben, interessant ist nicht die Menge, sondern ob die Menge aktiv ist. Aber die Aktivität, die halt ganz stark von der Temperatur und vom Wassergehalt abhängt, also neben dem Kohlenstofffutter ist Temperatur und Wassergehalt das, was die Mikrobiologie aktiv oder passiv macht. Und das misst im Labor nicht. Das ist unmöglich im Labor zu messen. Da ist eine Möglichkeit, sich das am Feld anzuschauen. Also du kannst das nämlich wissenschaftlich und auch praktisch anschauen, ist, wenn du irgendwelche Ernterückstände oder in der Wissenschaft macht man es mit standardisierten Sachen, nämlich mit D-Sackerln, dann schaust du den Streuabbau an. Und das ist dieser Unterhosentest, den man manchmal schon gehört hat. Also wenn du eine Baumwollunterhosen eingraubst oder irgendein Material ist eh wurscht oder ein Kaffeefütter oder was und du schaust dann an, wie schnell der zersetzt wird, dann siehst du eigentlich, wie aktiv die Mikrobiologie ist mit einem einigermaßen standardisierten Material. Und das ist das, was sozusagen alles mit berücksichtigt, nämlich nicht nur die mikrobielle Menge, sondern auch die physikalischen Eigenschaften, ist gleich Luft, Temperatur, Wasser, ob das jetzt aktiv ist. Also das sicher aus die Laborwerte nicht. Und das zweite Problem ist natürlich, dass im Vergleich zum Humus diese Laborwerte auch viel weniger, da brauchst du große Vergleichsgruppen, was ist gut und schlecht, ne? Also das kann man in den Bodenpionieren, glaube ich, schon ein bisschen sagen, weil man halt recht gute Vergleichsgruppen von den gleichen Grundbodeneigenschaften durch den Ackerrand und die Nachbarfläche haben. Und wir haben relativ viele Proben in einem engen Rahmen. Also weiß ich nicht, wir haben halt 30 Tschernoseme aus dem Weinviertel mit benachbarten Flächen. Da kannst du dann schon eine Einwertung machen. Aber beim Humus ist das halt relativ universal. Du sagst, für einen leichten, mittleren und schweren Boden hast du gewisse Zielgehalte. Das ist dabei bei diesen mikrobiellen Sachen noch nicht so leicht, dass du sagst, gut, schlecht. Neben diesem Problem, dass gut, schlecht sich dann nicht, das ist wie bei uns, ne? ich kann ein super Sportler sein, aber wenn sie mal einen Mund zupicken, kriege ich auch keine Leistung zusammen.
Okay, jetzt haben wir schon ziemlich coole und hochinteressante Themen abgearbeitet. Gibt noch viele, aber jetzt in der Zwischenzeit machen wir einmal ganz kurz den Haken rüber zu der Zoiler Evolution. Weil da geht es ja im Wesentlichen um das, was wir auch gerade reden, oder?
Ja, genau. Also es geht eigentlich um das, dass Betriebe besser werden oder einfach Fragen von Betrieben geklärt werden sollten in einem Mix aus Praktiker, Wissenschaftler und Berater als Vortragende und auf der einen Seite nehmen als Theorie-Input und über die Workshops als Praxis-Input. Also wir haben Workshops zu Aufbereiten von Wasser für die Spritzbrühe, damit die Mittel halt besser wirken oder wie kann man seine Regenwürmer klassifizieren, die man findet am Acker, Raffendruckregelanlagen oder generell Reifendruck, was ist zu beachten, beziehungsweise Spatenprobe, Erosionssimulation und so weiter. Und um das geht es eigentlich, also dass man genau eben die Fragen aus der Praxis versucht zu klären, indem man einfach möglichst viel Player an einem Ort vernetzt.
Okay, und was kann man, also für diejenigen, die noch nicht dort waren, welche Art von Vortragenden sind da? Sind da nur Wissenschaftler, nur Landwirte oder was kann man sich da ein bisschen erwarten, wenn man dort hingeht?
Also es ist heuer etwas anders als wie bisher. Ich sage mal, bei der ersten Ausgabe in Deutschland und in Österreich bei uns vor 2 Jahren war es ungefähr in Themengebiete eingekreist. Also da haben wir auch so ein Vortragszelt zu Biodiversität gehabt, wo wir eher auf diesen Fokus gelegt haben, wo wir Vorträge zu Zwischenfrüchten, zu Fruchtfolgen, zu Begleitvegetation, also wie so Blühstreifen und sowas gehabt haben. Dann erzählt eben zur konservierenden Landwirtschaft, wo es halt eben gezielt nur um die Praxis gegangen ist, aber auch ein paar Fachvorträge von Beratern. Und dann halt jeweils eins oder jetzt dann vor 2 Jahren zusammengelegt, halt nur zu Boden und zur Pflanze, wo es halt nur um Pflanzenbau und um diese Bodenfruchtbarkeitsthemen geht. Und so versuchen wir halt einfach auch noch Themengebiete, das ein bisschen zu clustern. Heuer haben wir es ähnlich, aber nur halt in 3 Vortragsbereichen, nur an 2 Tagen, nicht an 3 wie sonst. Und da haben wir es eben einmal am also in 4 Hauptgruppen, das eine ist Markt und Wirtschaft, dann haben wir Pflanzenbau und Wassermanagement und einmal Tierhaltung. Und beziehungsweise Conservation Agriculture, also konservierende Landwirtschaft, ist ein eigener Bereich, das ist dann nur ein, also abgesehen von den 4 Bereichen, die ich vorher gesagt habe, die finden hauptsächlich in den 2 Hauptvortragsräumen statt, dann haben wir noch einen dritten, kleineren, wo es nur um Praxis und um konservierende Landwirtschaft geht.
Okay, und wann ist es noch genau und kann man sich schon Tickets kaufen? Beziehungsweise die Zielgruppe der Soil Evolution sind jetzt der ganze deutschsprachige Raum, ne?
Genau, der ganze deutschsprachige Raum, beziehungsweise jetzt auch der französischsprachige, weil man eben mit der Westschweiz und auch mit der Swissnotil, die sehr viele Mitglieder aus der Westschweiz, die französischsprachig ist, haben, haben wir das quasi ausgeweitet, haben heuer eben erstmals auch mit KI eine Live, simultane Übersetzung über eine App, das hoffentlich sehr gut laufen wird. Also die Testläufe sind hervorragend. Und laufen wir das Ganze vom 2. bis zum 5. Juni. Diesmal so, dass wir jetzt das Programm nicht jeden Tag das gleiche haben, wie es vor 2 Jahren bei mir war, sondern wir haben am ersten Tag am Vormittag 2 Exkursionen, zu denen man sich anmelden kann. Einmal zum Betrieb Minder und einmal zum Betrieb Affolter bzw. Lappau, also Landtag. Und im, eben im deutschsprachigen Bereich, Bereich Seeland, das ist halt rund um Bern. Und am letzten Tag ist dann auch nochmal ein Exkursionspart, wo wir 2 Exkursionen anbieten in der Westschweiz. Einmal beim Elias Roche und einmal in, im Bereich Genf, wo es zu Zwischenfruchtversuchen sehr viel gibt, wo die französischen Mitglieder dann eben dort was vorbereiten. Und quasi am ersten Tag ist nach den Exkursionen, die finden am Vormittag statt, ist am Nachmittag dann der Eröffnungsfeier, beziehungsweise wird da das Ausstellergelände eröffnet und es gibt dann ein Abendprogramm mit einem Diskussionspanel, wo aus der Politik als auch aus der Praxis Vertreter dabei sind. Dann eben Mittwoch, Donnerstag, also die 2. und 3. Tag, sind dann rein am Gelände, also mit Vorträgen, Workshops, Ausstellergelände und Abendprogramm. Und dann eben am Freitag ist dann eigentlich schon da, ist nur mehr Exkursionen und dann Abreise geplant. Okay.
Genau. Und Tickets kann man sich jetzt schon sichern?
Tickets kann man sich schon sichern. Auf soulevolution.com findet man eben alle Infos. Das vorläufige Programm ist dort zum Download schon verfügbar mit allen Vorträgen, mit den Programmpunkten, die wir angesetzt haben. Und die Tickets gibt es dort im Onlineshop. Man kann sich das mit Exkursion buchen, ohne Exkursion, also wie man quasi, wie man vorhat teilzunehmen. Wir haben auch dort direkt verlinkt, dass die Unterkünfte, die wir quasi, wo wir Zimmer in ganz Bern vorreserviert haben. Ich glaube, ich habe auch noch nicht gesagt, wo es sein wird. Also es ist auf dem Gurten, also am Gelände des Gurten. Der Gurten ist der Hausberg von Bern, wo man quasi mit einer Art Seilbahn, so ein Seilzug, so wie man es auch von den Skigebieten kennt, in so einer Art Straßenbahn, die halt auf einem Berg aufgezogen wird, einsteigt und oben steigt man aus und hat dann quasi ein super Panorama rund um, also sieht man über ganz Bern drüber und in die Schweizer Alpen und hat halt dort oben das, die Veranstaltung. Unterschied nur zum letzten Mal ist eben das Veranstaltungsgelände, weil das eben vergleichbar ist mit der Donauinsel in Wien, das ist öffentliches Gut, das muss immer begehbar sein, bezahlt man den Eintritt, um die Vorträge und die Workshops besuchen zu können, aber die ganze Berner Bevölkerung hat noch nach wie vor Zutritt dort, also kann sich das Ausstellergelände und diverse öffentliche Programmpunkte anschauen, damit man auch die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Und ja, also das war auch der Grundplan, warum es jetzt eben mitten in Bern stattfindet und nicht auf einem Schweizer Betrieb. Einfach um eine Öffentlichkeitswirkung zu erzeugen, mit ihren Vor- und Nachteilen in der Organisation.
Ja, naja, das klingt cool. Okay, Gernot, ich hätte noch ein Thema, das ich gern mit dir besprechen würde. Und zwar ist es so, ich mache immer wieder so YouTube-Videos und die besten YouTube-Videos sind immer die, wo es um einen Flug geht. Und absurderweise immer noch das heißeste Thema. Und ich möchte jetzt nicht über die Gretchenfrage, möchte ich jetzt nicht stellen, aber ich möchte allgemein über das Thema Bodenbearbeitung reden. Es gibt da haben wir schon öfters darüber geredet, Josch, es gibt einen gewissen Trend und das für Ackerbauern sagen, okay, sie wollen Bodenbearbeitung reduzieren oder ganz Bodenbearbeitung verzichten. Und wir haben ja schon einiges darüber gesprochen, aber ganz allgemein, ist Bodenbearbeitung aus deiner Sicht problematisch? Wie kann man das sozusagen aus objektiver, wissenschaftlicher Sicht jetzt dieses Thema angehen, ja, für sich betrachtet?
Gut, es ist immer das Kriterium, was du anschaust, ob es ein Problem ist oder nicht. Also Erosion ist offensichtlich. Also das ist jetzt nicht sonderlich neu, aber wenn du halt intensiv arbeitest und der Boden nicht bedeckt ist, ist logischerweise in einem erosionsgefährdeten Gebiet die Erosion höher. Also das ist klar. Also wenn du Erosion verhindern willst, wirst du nicht darum herumkommen zu schauen, ein Bearbeitungssystem zu haben, das über die Reduktion den Boden möglichst lang bedeckt hat. Also das ist dann auch nicht nur die Bearbeitung, du kannst dadurch ein ein nicht wendendes System an nacktem Boden haben. Also das ist immer dann halt schon wieder die Koppelung mit Begrünung und Bodenbedeckung. Aber das ist klar. Ne? Das zweite Problem ist schon auch ein bisschen die Bodenmikrobiologie. Also wir haben auch auf so Exaktversuchen, die wir in Österreich auf den landwirtschaftlichen Fachschulen einige haben seit vielen Jahren, also so klassische Bodenbearbeitungsversuche, Pfluggruber, Scheibenecke, Direktsaat, haben halt also mikrobiologische Untersuchungen gemacht und da sieht man schon relativ klar, dass die Mikrobiologie und da verstärkt die streuabbauenden Pilze zurückgehen durch eine Wende der Bodenbearbeitung. Da ist tatsächlich ein ziemlichen Sprung von wendend zu nicht wendend. Also da sieht man halt dieses Wenden der natürlichen Schichtung des Bodens, das tut der Bodenbiologie weh. Und das ist auch wieder das Gleiche. Ne? Das heißt nicht, dass dann alles tot ist oder so, aber das ist extrem klar und einfach zu zeigen, dass diese Wendung die meisten mikrobiologischen Parameter reduziert. Das dritte und ist halt die Nährstoffkreisläufe. Also wenn du den Boden intensiver bearbeitest und lockerst, hast du tendenziell eine schnellere Erwärmung, weil du mehr Luftbohren machst. Diese Luftbohren sind nicht stabil. Also ein mechanisch gelockerter Boden ist instabil. Das ist keine stabile Struktur, weil die braucht Pflanzenwurzeln, die braucht Kohlenstoff, der strukturstabil ist. Aber du machst halt eine mechanische Struktur und damit hast du einen Boden, der sich eben früher schneller erwärmt. Ist auch ein bekanntes Thema und genau der Grund, warum halt in Feuchtgebiet, wo Erwärmung im Frühjahr ein limitierender Faktor ist für die Jugendentwicklung, ja, reduzierte Bearbeitung bis direkt hat halt eine größere ertragliche Herausforderung ist, während du im Trockengebiet halt schneller einen Ertragsvorteil hast. Das sind auch viele, viele Studien, die halt sagen, ertraglich ist im Trockengebiet ein Vorteil, im Feuchtgebiet ist es eine größere Herausforderung, weil du halt diese Erwärmung durch die mechanische Lockerung nicht so drin hast. Also da hast du ein bisschen sozusagen schon ein bisschen eine Trade-off-Geschichte, die jetzt nicht so eindeutig ist wie bei der Erosion, ist immer ein Vorteil. Da hast du von den Nährstoffdynamiken und damit ein bisschen von der Ertragsbildung schon, was du sagst, du musst genauer hinschauen und dich hintasten. Weil du kannst natürlich Struktur und Luftbohren auch ohne Bodenbearbeitung aufbauen, aber das dauert sehr lang und ist in einem ackerbaulichen Setting nicht so selbstverständlich, ne? Weil das ist halt auch nicht, das ist halt keine Wiesen, wo es da eine schöne Struktur, weil immer Gras drauf ist. Also das ist gar nicht so leicht, sozusagen die mechanische Lockerung durch eine biologische Lockerung zu ersetzen. Das dauert lang und ist, glaube ich, schon eine Herausforderung in diesem Übergang zu konservierender und regenerativer Landwirtschaft. Also von da ist, also ich muss ja sagen, das ist halt dieser Idee, ich glaube, das ist bei uns im Verein halt auch so, weil du hast halt Biobetriebe und du hast klassische Direktsaatbetriebe und die eigentlich ist die Grundidee vom Bodenleben, aber wahrscheinlich von den meisten bodenorientierten Vereinen, zumindest in Österreich, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass die Wahrheit im Wesentlichen die ist, dass man versucht, den Boden zu beleben. Das geht vor allem über Pflanzen, über Begrünungen, über Diversität und auf das hinauf setzt jeder ein Bodenbearbeitungssystem, das halt jetzt für seine Bedingungen und für seinen aktuellen Stand passt. Und da die Idee ist, das schon möglichst reduziert zu machen, aber ohne eine Ideologie draus zu machen. Und das kommt mir irgendwie sinnvoll vor, weil das eine ist halt quasi, störst du mehr oder weniger stark und die Pflanzenseite ist, baust du auf und der Hauptaspekt ist der Aufbau. Mit der Bearbeitung schonst du halt bei einer Direktsaat extrem, halt mit der Herausforderung, dass da der Boden halt ein bisschen absackt und kompakter wird und damit diese Erwärmungsgeschichte halt zum Tragen kommt. Aber es ist kein Aufbau. Bodenbearbeitung kann keinen Bodenaufbau machen, das kann nur schonen. Aber der Aufbau kommt immer für die Pflanzen und darum glaube ich, ist halt der Konsens meistens, dass man über die pflanzlichen Maßnahmen, wo man sie halt gut trifft, zuerst einmal rät und dann halt schaut, mit welchem Bearbeitungssystem kannst du das halt möglichst erholen. Ja.
Wie siehst du das in deiner Beratungstätigkeit, wenn man jetzt, weil das ist ja eigentlich sozusagen oft das Kernthema, über das gestritten ist, blöd gesagt, aber halt irgendwie ideologisch diskutiert wird. Ja. Ich brauche das oder ich brauche das nicht, ich darf das oder ich muss das. Und du machst relativ viel Beratung, ja, bei der Kammer und so weiter und hast dafür Gespräche, die sich für das Thema interessieren. Wie siehst du das? Entideologisiert sich das Ganze?
Ich glaube, es ist ja, Ideologie ist da auch, glaube ich, sehr viel dabei. Es gibt die Die-Hard-Direktseherde, wo nicht nach links, nach rechts irgendwas sein darf, und dasselbe ist bei den Bodenbearbeiter. Ich glaube, es ist da immer, ich sehe es da eher so, it's not always the plow, it's the how. Also so quasi, was man dann damit macht, mit Bodenbearbeitung oder auch ohne. Weil ich sehe das genauso extrem kritisch, wenn ich sage, ich bin ein Mulchsaatbetrieb, tue zwar nicht mehr pflügen, habe meine super Begrünung über den Sommer, und im Frühjahr fahre ich dreimal oder viermal mit der Bodenbearbeitung drüber, und dann ist der Boden auch genauso wie ein Müll. Und dann habe ich erst wieder brutale Erosion. Und wenn ich einmal vielleicht gepflügt hätte und das Murz grob dolling hätte, war es vielleicht sogar nicht so arg. Ne? Und da kommt es, glaube ich, einfach immer drauf an. Und es ist immer ein systemischer Ansatz. Es ist nicht immer das Gerät. Klar, eben wie der gerne gesagt hat, beim Pflug ist ja doch schon einiges auch, das im Boden umrührt und so. Und umso weniger ich umrühre, umso weniger haue ich Struktur zusammen. Aber das kann alles immer nur mit mehreren Zahnrädern funktionieren. Und in der Beratung, ich schaue halt immer, man merkt ja auch gleich, wenn man mit dem Betrieb redet, wie weit der kompromissbereit ist, dass er mal was anderes probiert oder sich woanders orientiert. Und dann muss man halt schauen, dass man da möglichst den besten Kompromiss findet, wenn der halt nicht geneigt ist, dass er gleich viel ausprobiert. Aber ja, ich sehe das so, es ist klar, umso weniger die Bodenbearbeitung, umso weniger Probleme habe ich sicher hinsichtlich Erosion und Bodenstrukturzerstörung. Aber ich muss ja wissen, wie ich es mache. Und es gibt halt auch viele, die wollen das nicht. Die wollen nicht viel nachdenken. Die wollen halt einfach einer, die wissen eh, wie sie es bisher gemacht haben, hat es eigentlich funktioniert. Und solche sollte man dann halt auch tun lassen. Ja. So hart das klingt. Ne? Die müssen dann selber drauf kommen, weil missionieren kannst du eh keinen.
Ja.
Aber ja, ich sehe es halt, klar, ich bin eher auch der Fan, sonst war mein Betrieb nicht so Richtung gar keine Bodenbearbeitung oder möglichst wenig, aber man muss halt dann auch wissen, was man tut, weil umso weniger man in den Boden eingreift, umso weniger, also umso fehlertoleranter wird das Ganze, und dann kann man nicht so gleich mit irgendwas wieder ausbessern, und deswegen...
Es wird aber schwieriger.
Ja, es wird schwieriger. Man ist trotzdem genauso oft am Feld, nur halt weniger mit dem Traktor.
Ja.
Und muss halt einfach man muss sich halt dann halt zwangsläufig auch mehr fortbilden in die Richtung, weil wenn ich halt, wie der Gernot sagt, weniger im Boden eingreife, muss diese Strukturerhaltung oder die Strukturbildung muss dann wer anderer machen. Und dann muss ich aber auch wissen, wer das macht oder wie ich das mache. Weil wenn ich halt sage, ich weiß nicht, ich habe eh immer eine Lockerung, eine tiefe Lockerung, oder ich mische das eh durch, dann habe ich weniger das Problem, dass ich mich drum umschauen muss, dass das dann weiterrennt so. Ne? Aber wenn ich dann halt gar nicht mehr eingreife, wird das dann ganz eine andere Angelegenheit. Haben wir glaube ich, im ersten Podcast oder im zweiten schon besprochen bei mir. Ne? Ich habe mir gedacht, ich habe bisher eine super tolle, abfrostende Sommerbegrünung vor Mais gehabt. Dann habe ich das erste Mal das Ganze in Direktzeit angebaut, wollte im Frühjahr in Direktzeit Mais abbauen und habe einfach keine Bodenstruktur mehr gehabt, weil der das abgefroren ist und nichts mehr das stabilisiert hat und die Struktur erhalten hat, und daneben auf der Winterharten-Variante ist der Boden der beste Boden überhaupt gewesen. Ne?
Ja, ja.
Und so kommt man da auf die Sachen drauf.
Ja.
Also es ist immer ein systemischer Ansatz dahinter, umso weniger man bearbeitet.
Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig zu wissen oder zu verstehen, dass das einfach der schwierigere Weg ist. Und ich glaube, was auch extrem eine Herausforderung ist, zu checken, wie viel Kosten man sich eigentlich erspart durch die fehlende Bodenbearbeitung. Mhm. Ja, das ist sozusagen in dieser wirtschaftlichen Diskussion halt, ich glaube, ich bin echt davon überzeugt, dass das in vielen Betrieben voll sinnvoll ist und auch wirtschaftlich am Ende besser ist. Aber natürlich kann es dann sein, dass ich dann 500 Kilo weniger Gugelrotz ernte und das natürlich scheiße ausschaut, beim Wagzettel 500 Kilo weniger oben sind, aber in Summe kommt mir aus und haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen, ja. Wir zwar, aber das ist halt irgendwie im bäuerlichen Alltag oft schwierig in der Kommunikation. Ne?
Ich reduziere einfach das Risiko. Also wenn ich mit weniger Kosten auskomme, habe ich auch einen geringeren Punkt, wo ich erreichen muss, dass es ja auch ausgeht. Ne? Ja. Der Alex Klümper hat halt einmal auch in einem Video davon gesprochen, dass er beim Raps nur einen geringen Ertrag eigentlich bräuchte, damit er deckend ist mit dem, was er an Aufwand hat. Ne? Und natürlich, wenn ich dann voll in Einsatz fahre und da muss im Endeffekt am Ende auch viel rauskommen, ne? Weil ich die Kosten auch decken muss. Ja. Aber es ist auch so, wie du gerade gesagt hast, so Sachen, die man sich spart, das sind auch, weil ja viele Betriebe ja im kleineren Bereich oft auch nicht wirklich die Kosten aufzeichnen, kurze Werbung für den Arbeitskreis Ackerbau, die wissen dann auch oft gar nicht, ob sie mehr oder weniger verdient haben. Die sehen halt nur den Wackzettel und denken sich, ah scheiße, ich habe 500 Kilo weniger oder 1000 Kilo weniger, aber sehen gar nicht vielleicht, weil sie jetzt reduzierend arbeiten, dass das eh eigentlich gut ausgegangen ist, der Deckungsbeitrag. Und von dem her finde ich es sehr wichtig, dass man das alles mitschreibt, weil auch die versteckten Kosten eben, dass zum Beispiel zweimal weniger im Jahr der Tankwagen kommen muss, weil man weniger Diesel braucht, ja. Oder die Servicekosten für die Traktoren oder die Verschleißkosten für die Geräte viel geringer werden. Das ist alles so, das plätschert hinten dahin und das kriegt man dann eigentlich nur mit, wenn man es aufzeichnet, dass das auf einmal weniger wird oder deutlich weniger wird.
Ja. Ein ähnlich umstrittenes Thema im Ackerbau sozusagen und im Begrünungsanbau vor allem ist das Thema oder die Pflanze gelb sind als Begrünung und du hast ja vor Jahren schon mal da intensiv dazu geforscht, was die Stickstoffverluste in die Luft betreffen beim Gelbsenfen. Da hat sich gezeigt, wenn ich das richtig wiedergebe, dass das bei der Pflanze problematisch ist. Möglicherweise bei anderen Kreuzblütern aber auch. Wie, wenn man das jetzt sozusagen in die Waagschale hauen will, jetzt, das ist als ein Nachteil gewissermaßen so, es kann passieren, dass eine Zwischenfrucht gewisse Nährstoffe verlustig macht und in die Luft bringt. Wie schwer wiegt dieser Nachteil in dem Gesamtbild jetzt?
Also im Vergleich zu dem Vorteil, nämlich dass an das Nitrat nicht flöten geht, viel, viel geringer. Also es war halt für eine Diskussion ums Lachgas damals herum, weil das ja das Klimagas problematisch ist. Und da haben wir uns das einmal punktuell angeschaut. Und es ist schon so, die Kreuzblüter sind nicht einfach, die sind eigentlich so Ultra-Ruderalpflanzen, die können irrsinnig gut Stickstoff auszahlen und haben dementsprechend auch ja, relativ stickstoffreiche Blätter. Und da neben anderen Mechanismen kann es natürlich sein, dass halt durch diese stickstoffreichen Ernterückstände im Frühjahr, wenn der Boden halt wassergesättigt ist oder bei so Frost-Dauereignissen, dass da was ins Lachgas auch reingeht. Weil du hast halt nach der Begrünung hast du ein bisschen ja, leicht umsetzbaren Kohlenstoff, dann hast du keinen Sauerstoff, relativ viel Stickstoff und dann kostet diese Lachgasbildung. Und dann hast beim Senf im Spezifischen hast du halt auch noch so Senfwelle, die bringen da noch relativ viel an Mikroorganismen um. Also nicht, dass der jetzt alles kaputt macht, aber kurzfristig kann das halt passieren und die sind dann wieder Nahrung für andere und das war auch ein bisschen so ein Lachgastrigger. Aber ich meine, wir haben uns das punktuell angeschaut, die Größenordnung, wo diese Verluste von der Begrünung stattfinden können, nämlich im Frühjahr, wenn halt der Boden wassergesättigt ist, das sind 10er-Potenzen geringer gewesen als das, was dann, also wir haben es dann verglichen auf einen Standort im Feuchtgebiet mit einem Pseudoglei, wo halt der Wasserstau und quasi langsames Wegtrennen vom Wasser ein Thema ist. Da haben wir dann halt auch weiter angeschaut, organische Düngung Mais, also im Mai dann die Situation und in Juni eine, das sind 10er-Potenzen Unterschied, weil auch die lachgasproduzierenden Mikroorganismen, die Reaktionsraten hängen mit der Bodentemperatur zusammen. Das heißt, die fangen zwar irgendwo bei 2 Grad an, aber wie bei der Stickstoffmineralisierung, das geht ziemlich langsam. Das heißt, da war von diesen punktuellen Messungen schon klar, der Senf ist riskant, aber die Ausgasungsverluste im Frühjahr zu diesen sogenannten Hot Moments, was halt gefährlich ist, da wo viel rauskommt, die waren um 10er-Potenzen geringer, als was da dann später bei wärmeren Bodentemperaturen passieren kann. Also wenn du da halt viel Regen hast und der Boden ist auch kurzfristig Wasser gestaut, du hast über die Mineralisierung halt auch schon viel Stickstoff drin, da kannst du richtig, geht's los.
Das heißt, das war eigentlich der Vergleich, nur dass ich das verstehe, aber irgendeine Kultur, Mais, sagen wir, im Juni und wenn es dort nass ist, der Boden genau. Nass ist und hohe Temperaturen genau. Sind, habe ich auch Lachgasverlust,
also einfach aufgrund genau. Des Nitrats. Was also wir haben ein bisschen so Zeit reingemacht, da waren halt 4 Begrünungen, das war damals noch halt, waren das noch Reinsaaten oder es war eine Mischung und 3 Reinsaaten und dann haben wir halt auf dem einen Standort, wo quasi Lachgas eine Gefahr ist, weil es halt ein Pseudogleitboden war, haben wir dann weitergemessen in die nachfolgende Maishauptfrucht und dort mal gesehen, diese Lachgasverluste, die peitschen so richtig auf, wenn der Boden sich erwärmt, weil das halt die mikrobiellen Reaktionsraten Debatten dann einfach voll losgehen. Also von daher denke ich mal, es ist nicht so, dass da jetzt gar keine Gefahr ist, dass eher die Kreuzblütler das Risiko sind, neben anderen Nachteilen, die der Senf halt hat. Aber sozusagen der Begrünungsvorteil im Stickstoffkreislauf, der überwiegt diese Lachgasgefahr sicher bei Weitem.
Okay, das heißt ein bisschen ein Sturm im Wasserglas, ja. Das Lachgasthema per se.
Ja, außerdem kann man oft nicht sagen, also es gibt auch gasförmige Verluste, die gar nicht Lachgas sind, sondern die dann weitergehen ins N2. Also das ist zwar angeschissen, weil der Stickstoff weg ist, gasförmig, aber das ist dann nicht klimarelevant. Und also da ein Kollege der von mir, der das halt, also die fangen jetzt in Wieselburg auf einen Versuch genauer an, Lachgas zu messen in einer ackerbaulichen Fruchtfolge, weil es da in Österreich urwenig Daten gibt und die messen halt wirklich dann kontinuierlich, wir haben nur so punktuell gemessen, um sich das genauer anzuschauen. Jedenfalls, der hat gesagt, man muss auch immer sagen, von den gasförmigen Verlusten, die halt in Richtung Lachgas gehen, ist eigentlich sehr viel, dass ins N2 weitergeht und damit nicht mehr klimarelevant ist. Aber jeder Verlust von Stickstoff ist blöd, aber eben der Hauptverlust ist fix über das Restnitrat, was die Begrünung im System hält. Und das schlagt die Verlustgefahr ganz sicher. Und wie gesagt, bei den anderen Begrünungen und sobald der Senf oder die Kreuzblüte in einer Mischung war das nicht mehr vorhanden. Das
wirklich?
Das war eine Reinsaat, eine Senf-Reinsaat, wo man im Vergleich zu den anderen Varianten gesehen hat, dass das ziemlich stark raufgegangen ist. Während eben die eine Mischung, was wir da damals gehabt haben, wo ein Senf drin war, da war das schon nimmer, ne? Weil sicher die Konzentration natürlich vom Senf war kleiner. Also darum, das spricht wieder halt für die Mischungen. Ne? Diese ultraruderalen Kreuzblüter, die holen sich halt einmal brutal das Nitrat, sieht man, wenn viel da ist, dann werden sie schnell dominant. Ne? Aber das macht ja auch Sinn, ne? Weil dann profitieren die halt von den Bedingungen, aber sobald das halt in einer Mischung drin ist, war das, also zumindest das war ein kleiner Versuch, das war jetzt nicht die Ultra-Aussage, die vielleicht überall gilt, aber in dem Versuch war schon klar, dass sobald das in einer Mischung gestanden ist, war das Problem gar nicht mehr da. Mhm. Das war wirklich nur die Reinsaat.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir die zwei heißen Themen auch noch abgegrast, die wir vorgenommen haben. Danke vielmals, Gernot und Josch, für die Zeit. Ich konnte da nur stundenlang zuhören, aber wir haben ein zeitlich begrenztes Fenster. Also irgendwann wird es für die Zuhörer vielleicht auch langweilig, ich weiß nicht.
Können wir ein Part 2 machen.
Von mir aus gerne. Also danke vielmals für eure Zeit und für alle anderen, die zuhören, ab zur Soul Evolution, oder?
Ab zur Soul Evolution. Folgt uns auf Instagram, Facebook und wir haben mittlerweile auch einen WhatsApp-Kanal, wo man alle Infos auch hinbekommt und generell findet ihr alles unter soulevolution.com.
Und im Vergleich zum Novarock sind die Böden, wo das stattfindet, viel tragfähiger. Das hat immer geregnet, das war immer ein Gatsch, aber durch die tragfähigen Böden war es nicht so schlimm.
Sollte man vielleicht den Novarock veranstalten.
Und die Musik ist weniger nach meinem Geschmack.
Alles klar, danke vielmals.
Passt, danke. Danke.
Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.